Herzlich willkommen bei Body Mind Motion, der Podcast zum Thema Schmerzen. In dieser Folge ist erneut zu Gast bei mir Jesko Streeck. Wer ihn noch nicht kennt, den lade ich ganz herzlich ein, die Folge davor zu hören. Da erzähle ich ein bisschen mehr, wer Jesko ist und was er so macht. Was ich sagen kann, ist, dass Jesko auf dem Gebiet Kopfschmerz ein Experte ist und dahingehend auch viele Fortbildungen für Therapeutinnen und Therapeuten gibt. Herzlich willkommen nochmal, Jesko Streeck.
Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die erneute Einladung. Hat letztes Mal sehr, sehr, sehr gut mir gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Heute natürlich dann zum Thema Kopfschmerz. Auch hier möchte ich wieder sagen, dass ich mich nicht als Experten bezeichnen möchte. Der große Erfolg bei mir bezüglich dieser Kopfschmerzgeschichten liegt dahingehend, dass ich viel, viel selektiere und versuche, Krankheiten auszuschließen. Also man sucht ja heutzutage sehr schnell Krankheiten und dadurch, dass ich da sehr viel selektiert, hat mich da so ein bisschen in diesen Status da gehoben des Experten. Aber ich kenne da Leute, von denen halte ich wesentlich mehr.
Okay, was meinst du mit selektieren?
Ich sehe die Schwierigkeit, dass häufig Patienten ad hoc eine Diagnose haben, die nicht zutreffend ist. Also klassischer Kopfschmerz, der bei uns in Deutschland, sage ich mal, nicht so ernst genommen wird oder vielleicht übersehen wird, ist tatsächlich der reine Blutdruckkopfschmerz. Oder ein Kopfschmerz, weil der Klient oder die Klientin oder Patient, Patientin, je nachdem, wie man das heutzutage definiert, zu wenig trinkt. Das sind einfache Geschichten, die dennoch therapeutische Interventionen bekommen, wobei das in dem Fall nicht so sinnvoll ist. Also jeder Kopfschmerz, der eher diffus ist, nicht zuordnenbar, ist eher ein Kopfschmerz, den wir in der Therapie weniger behandeln können.
Der einfach behandelt wäre, wenn beispielsweise, nur als Beispiel, mehr getrunken wird, der Blutdruck irgendwie reguliert wird, wie auch immer.
Genau, das ich muss mich aber da gleich verbessern, weil ich sehe jetzt schon einige Hörer, die dann schon, ja, ich sag doch, ich muss da mehr trinken. Und vier Bier pro Tag lang nicht. Ich habe mir schon gedacht, nee, also damit ist schon Wasser gemeint.
Ja. Wie würdest du generell Kopfschmerz definieren oder kann man das überhaupt? Kann man überhaupt sagen, das ist die Definition von Kopfschmerz?
Tatsächlich, wenn was am Kopf wehtut, ist es Kopfschmerz. Ist doch eher recht leicht. Was viel schwieriger ist, was passt denn auf Bereiche, die ich behandeln kann? Und was ist eine vielleicht mögliche Gefahr für mich? Also so ad hoc, es gibt ja unfassbar viele Dinge, die mir Kopfschmerzen machen können, die nicht über einen Physiotherapeuten zu lösen sind, die aber auch nicht unbedingt von einem Arzt zu lösen sind. Und dafür, und das ist das, wofür ich mich auch immer gern stark mache, sollte man erstmal die Kopfschmerzarten selektieren. Und ich habe, was mir unheimlich hilft, und das habe ich ja mit mehreren Kollegen, Kolleginnen schon besprochen, ist einfach, wenn der Patient zeigt, wo dieser Schmerz ist. Und da kann man tatsächlich schon eine grobe Einteilung machen. Und hat da auch für sich schon mal, okay, eine Richtung.
Okay, angenommen, da kommt jetzt jemand zu dir, der sagt dir, ich habe einen Kopfschmerz, der sitzt immer im Hinterkopf. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, welche Arten von Kopfschmerzen es gibt.
Ich würde dann mir das erstmal zeigen lassen. Das wäre so das Erste. Das Zweite, was ich fragen würde, wäre, was denken Sie denn, was es ist? Von was es kommt? Und für Therapeuten, sage ich mal, ein guter Hinweis ist, wenn der Patient nicht in irgendeiner Form eine Ahnung hat, was es ist, dann scheint es eher ein Problem sein, scheint ein Problem zu sein, was einer roten Flagge entspricht. Das heißt, der Patient kann dadurch natürlich ein Problem oder einen Schaden bekommen, muss aber nicht, aber es sollte auf jeden Fall ärztlich sekundär abgeklärt sein.
Ja, okay. Also welche Arten von Kopfschmerzen gibt es denn?
Sehr, 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 sehr viele. Also wir haben klassische Spannung, also der Spannungskopfschmerz, teilt sich in verschiedene Bereiche an, episodisch und chronisch. Eine häufige Frage ist dann immer, ab wann ist was chronisch? Und wir haben in der letzten Episode, haben wir ja schon mal durchgesprochen bezüglich Nocebos. Und ich kann mit einem gezielten Nocebo dem Patienten, den Klienten, die Patientin, die Klientin chronifizieren. Ich weiß nicht, ob es Mosley war. Es gab eine Studie, da hat man festgestellt, tatsächlich nach 6 Sekunden ist eine Chronik möglich.
Und das ist, ich glaube, es war Mosley, ja.
Ja, das ist sehr erschreckend, empfinde ich. Und was wir letztes Mal durchgesprochen haben, mit dieser Rollstuhlgeschichte, gehört zu den bekanntesten langfristig chronifizierenden Prozesse. Natürlich, wir haben auch ein bisschen gelacht da. Ich sehe das auch nicht jetzt als witzig an. Ich finde es, ich sag mal, man lacht eher in dem Fall über die Wirkung, dass so eine Aussage tatsächlich das Leben von Menschen da so krass beeinflussen kann. Und dementsprechend bei Spannungskopfschmerzen kann ich über eine gewisse Geschichte doch beeinflussen. Und wir lernen ja in der Therapie, und das, denke ich, ist das Hauptproblem, wo wir Physiotherapeuten oder Therapeutinnen feststecken, wir orientieren uns immer an diesen biologischen Aspekten. Und Schmerz oder Problematiken sind ja viel komplexer.
Ja.
Und der Patient kommt auch mit dem gleichen Ding zu uns. Die meisten Fortbildungen, die wir haben, sind biologisch ausgelegt. Wir versuchen, biologische Faktoren zu beeinflussen. Und der Patient kommt mit dem gleichen Wunsch auch zu uns.
Ja, um kurz zu erklären, was mit biologischen Faktoren gemeint ist.
Biologische Faktoren.
Strukturen.
Ich habe mir das Bein gebrochen und das heilt jetzt. Das ist ein biologischer Faktor. Oder ich habe einen Spannungskopfschmerz, wobei man sagen muss, ein Spannungskopfschmerz hat nichts mit Spannung zu tun. Aber dieser Faktor behebt sich in den meisten Fällen selber. Und wir sind jetzt dazu da, dass wir den Patienten zur Physiologie verhelfen. Deswegen sind wir ja Physiotherapeuten oder Therapeutin. Also ich jetzt weniger, aber du eher. Also, obwohl ich sagen muss, ich habe ein 120a BH. Egal. Also wir sind jedenfalls da, um die Physiologie herzustellen. Und
ich finde es schön, dass du immer wieder zurückkommst zu dem Ausgangspunkt. Ich würde komplett abschweifen und dann nie wieder zurückfinden. Okay, wir sind bei der Physiologie.
Genau, also wir sind dazu da, die Physiologie herzustellen. Und deswegen spielt gerade bei jedem Schmerzbild das biopsychosoziale Modell eine große Rolle. Ich versuche das bei Akutpatienten so ein bisschen zu vermeiden, sondern einfach, dass die Therapie eine gewisse Leichtigkeit hat, dass derjenige merkt, okay, ich kann mich belasten und so weiter, möchte auf exogene Faktoren so ein bisschen verzichten, außer wenn ich merke, dass die meine Therapie beeinflussen. Und das ist natürlich bei Spannungskopfschmerzpatienten oder bei Kopfschmerzpatienten, die länger Schwierigkeiten haben, natürlich nicht mehr so. Und das heißt, exogene Faktoren werden größer und die Faktoren der Biologie werden immer kleiner. Also nehmen wir jetzt mal an, der Klient hat Bluthochdruck und hat aufgrund dessen einen Kopfschmerz in der Stirn. Wird immer wieder auch behandelt von dem Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin, wobei das jetzt in dem Fall über eine Entspannungsmaßnahme nicht sinnvoll ist, sondern man sollte schauen, wie man den Blutdruck unter Kontrolle kriegt. Und jetzt ist es so, dass der Partner, das wäre natürlich so der soziale Aspekt, es nicht mehr so lustig findet, dass man schon wieder Kopfschmerzen hat und der, ich sag mal, psychologischer Aspekt wäre, welcher Kontext man daraus zieht. Ich habe Kopfweh, immer wieder Kopfweh. Was könnte es sein? Könnte es vielleicht sogar ein Tumor sein? Was auch immer. Wobei die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, sondern eher in anderen Bereichen hingeht. Und diese ganzen Faktoren greifen mit hinein, plus dem vierten Part, was im Ausland als behavioral bezeichnet wird. Das heißt, Schlaf, Ernährung, Essen spielt eine Rolle und beeinflusst die anderen Parts. Also wenn ich besser esse, wird mein sozialer Kontext auch geändert. Das heißt, wenn ich meinem Partner sage, ich bin ab heute Veganer, kann es passieren, dass er sagt, das finde ich sehr schön. Es kann aber auch passieren, dass er sagt, das finde ich richtig scheiße. Und dementsprechend ändert sich da auch das Sozialverhalten. Der Kontext ist auch ein anderer, weil ich weiß, ich tue was Gutes für meine Umwelt und für die Tiere, was mein Partner vielleicht nicht gut findet, weil er Tiere nicht mag oder was auch immer. Aber man sieht, ich ändere einen Punkt und der verändert wieder die anderen Bereiche mit. So, jetzt habe ich ja lang und an einem Stück geredet. Es tut mir leid, Tine.
Das ist vollkommen in Ordnung so. Das ist ja auch hochinteressant. Ich weiß, dass einige Leute, die diesen Podcast hören, Menschen sind, die Migräne haben. Ab wann spricht man von einer echten Migräne? Was sind da die Faktoren?
Ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, wo selbst die Wissenschaft zerlegt. Es gibt bis heute keine Definition der Migräne. Das ist schon mal erschreckend. Ich versuche es relativ einfach zu halten und möchte dann nicht so ins Komplexe abspringen, versuche es auch relativ casual zu erklären. Ein valider Fakt für eine Migräne ist tatsächlich der Schmerz mit der Lokalisation. Also wenn der Schmerz eher vorne im Gesichtsbereich ist, um die Augen herum, also auf einer Seite, spricht für eine Migräne. Dann auch der langsame Aufbau und der massive Schmerz spricht für eine Migräne. Das im Dunkeln liegen, brechen, ist ein Sekundärfakt, der aber nicht unbedingt valide ist, weil es ein vegetativer Fakt ist. Das heißt, mein vegetatives System ist entgleist, aber das kann ich tatsächlich bei einem Spannungskopfschmerz auch bekommen. Mhm. Ein weiterer Fakt ist die Liegeposition. Wenn ich eine Migräne habe, möchte ich mich nicht mehr bewegen. Die Patienten, die sich vor Schmerz winden, riechen eher nach Clusterpatienten, aber einer Migräne entspricht das nicht unbedingt. Dann auch die Dauer des Schmerzes. Also eine Migräne geht beim Erwachsenen durchschnittlich 3 Tage. Das ist bei Kindern eben nicht so. Kinder kann sein, dass eine Migräne eine halbe Stunde dauert oder maximal einen Tag. Und das führt natürlich in diesem Biopsychosozialmodell, was ich vorhin angesprochen habe, zu Riesenproblemen. Also wir nehmen mal so den kleinen Jeremy Pascal, der gerne PlayStation 5 spielt. Und die Mutter sagt, Jeremy, die PlayStation 5 und die Note 5 passen nicht so gut. Also in der nächsten Mathearbeit wirst du jetzt mal was Besseres schreiben, sonst ist die Blazy weg. So, und der Junge lernt tatsächlich und es passiert Folgendes. Das vegetative System fährt hoch. Und davon lebt die Migräne. Wenn das vegetative System immer wieder hochfährt, löst sich die Migräne leichter aus. Das passiert auch in dem Fall, den kleinen Jeremy Pascal. Er bricht, er hat massive Schmerzen. Die Mutter sagt, okay, bleib mal zu Hause. Jetzt geht die Mama einkaufen und noch ein bisschen Kaffee trinken, wie auch immer. Man stellt sich jetzt mal vor, sie könnte Kaffee trinken in Restaurants zur heutigen Zeit. Kommt wieder zurück nach so ein paar Stunden und Jeremy Pascal ist eigentlich noch ein bisschen blass, aber ihm geht's wieder gut. Und jetzt fragt sich natürlich in dem Kontext die Mutter, jetzt ist dem Kind ja schon wieder besser, hat er wohl keinen Bock gehabt, die Arbeit zu schreiben? Und dementsprechend knallen so Kinder häufig mit ihren Eltern zusammen und im Erwachsenenalter ist auch nicht anders. Hast du schon wieder Migräne? Ah, wir können nicht weg. Hoffentlich bist du fit für den Urlaub. Gleich mal noch einen Trigger gesetzt. Dann ist man vom Urlaub nervös. Vegetatives System geht hoch. Migräne ist da. Juhahe.
Kannst du vielleicht ungefähr sagen, wie weit der derzeitige Stand der Migränetherapie ist? Also auf wissenschaftlicher Basis.
Es gibt wissenschaftliche Fakten, was man rausgefunden hat, alle Sachen, die dämpfen, also sprich, was ich auch gerade eben angesprochen habe, wo das vegetative System runterfahren, sind förderlich für die Therapie. Hinzu gibt es diverse Ernährungsmaßnahmen, die Effekte zeigen und Ausdauertraining oder diverse Kraftsportarten sind so relativ das Effektivste. Was ich unbedingt empfehle, und das ist was, was mich seit Jahren selber triggert, weil ich, wie gesagt, im vierten Lebensjahr Migräne an hatte. Das hatte ich im letzten Podcast, glaube ich, zu Beginn gesagt. Ich habe jahrelang immer wieder gesucht, woher kommt denn meine Migräne? Ich habe nach einer Ursache gesucht. Und das ist auch das, was wir heutzutage erleben in den Medien. Eine bekannte Ursache für Migräne kann die Ernährung sein. Eine bekannte Ursache für Migräne kann das und das sein. Und das ist alles nicht korrekt. Es sind keine Ursachen. Es sind Auslösefaktoren. Die Ursache, so wie es aussieht, scheint genetischer Natur zu sein. Also man geht von aus, dass Migräne ein Gendefekt ist und die Interaktion kommt durch exogene Faktoren oder äußerliche Faktoren, triggern, und das Gehirn löst als Antwort die Migräne aus. Also man hat als Beispiel, du gehst mit deinem Mann jetzt zum IKEA und sagst dann, also darf man überhaupt Werbung machen? Du könntest auch ein anderes Möbelhaus gehen, zum Beispiel Roller, soll auch ganz toll sein, oder XXL-Möbel, bla bla bla. Man muss ja immer ein bisschen neutral sein, sonst gilt es ja als Werbung. Du gehst in so ein Möbelhaus rein und sagst zu ihm, Schatz, du, ich möchte mir jetzt diesen Schrank holen. Und er sagt dir als Antwort, Mettwurst. So, und deine Reaktion wird in dem Fall, glaube ich, nicht so sein, dass du jetzt lachst. Du wirst dann erstmal sagen, okay, irgendwas ist da ganz faul. So, nachts liegt ihr im Bett und ihr macht schon Pläne für die nächste Woche für eure Praxis. Und du sagst, du, wir könnten doch eigentlich vielleicht noch ein paar Kettlebells holen. Und er sagt daraufhin, Mettwurst. Und dieses Spielchen können wir mit zig Beispielen bringen. Das heißt also, jedes Mal gibt er eine nicht adäquate Antwort auf einen Reiz, was nicht so passt. Und das ist das Problem der Migräne, wo die Migräne wissenschaftlich als therapeutisch auch schwierig macht. Wie, im Prinzip kann alles eine Migräne auslösen. Die Ursache ist bekannt, aber...
Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da würde ich, also du bist ja selbst betroffen davon, aber wo du sagst, da würde ich definitiv die Finger von lassen. Gibt es da sowas?
Ich würde mich vor orthopädischen Versprechungen lösen. Das heißt, ein Klassiker ist ja natürlich diese Geschichte, dass der Atlas Migräne auslöst. Das ist nicht korrekt. Was man, sag ich mal, bestätigen kann, dass Entspannungsmaßnahmen à la Atlas natürlich das vegetative System runterfahren, die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Migräneattacke eher reduzieren. Aber das machen auch andere Dinge, Yoga, Ausdauer, also alles, was das vegetative System hält, hilft mir. Aber es ist natürlich eine Lüge, wenn man sagt, okay, ich behandle den Atlas, ich korrigiere den Atlas, daraufhin habe ich nie wieder Migräne. Das ist einfach wissenschaftlicher Nonsens. Ich selber kann sagen, jeder Mensch hat unterschiedliche Auslösefaktoren. Ich habe einen Patienten gehabt, den habe ich komplett durchgescreent und alles orthopädisch nichts und ich sag mal psychosozial auch keine Probleme. Und es war überhaupt kein richtiger Konsens zu finden. Und tatsächlich sind wir irgendwann draufgekommen. Und deswegen ist auch so wichtig, dass die Menschen ein Migränetagebuch ausfüllen, weil das im Prinzip unser Indizienratgeber ist. Und das hat der junge Mann gemacht. Und dann kam halt raus, dass er immer, wenn er Champignons gegessen hatte, Migräne hatte. Und er hatte tatsächlich, und das ist das Schöne, in der Evidenz ist nirgendwo bekannt, dass Champignons Migräne auslösen können. Aber tatsächlich geht das. Evidenz ist ja nicht allmächtig oder ist nicht das letzte Wort.
Ja, das muss man immer dazu sagen. Ja.
Richtig. Also mein Lieblingsbeispiel, ich halte mich sehr viel an die Evidenz. Jedoch mag ich auch dieses Beispiel mit dem Fallschirm. Also es gibt keinen validen Beweis, dass ein Fallschirm mir wirklich beim Sprung aus dem Flugzeug was hilft. Natürlich wird jeder einen Fallschirm nehmen. Aber aus der Evidenzsicht ist es natürlich fragwürdig. Deswegen ärgere ich mich über manche Leute, die die Evidenz wirklich knallhart machen in jedem Bereich.
Ja.
Und Ich bin mir sicher, im Flugzeug, wenn die rausspringen, sie würden genauso den Fallschirm wählen.
Auf jeden Fall. Ja, da hast du recht. Ja. Ich habe ein paar Fragen geschickt bekommen. Über Instagram hatte ich ja aufgerufen, ein paar Fragen zu schicken. Und da kam eine Frage, die lautet, wie unterscheidet man Migräne von Clusterkopfschmerzen?
Also einen Teil haben wir ja schon besprochen. Einmal die Länge. Ein Clusterkopfschmerz geht im Durchschnitt einen Tag, Migräne geht 3 Tage. Dann, ein Clusterkopfschmerz wird in dieser Phase, wo er sich versucht auszuruhen, nicht ausruhen können, der wird sich vor Schmerz bewegen. Und das sind genau die Leute, die sogar mit einer vermeintlichen Migräneattacke arbeiten können. Das geht bei Migräne nicht. Wenn du bei Migräne versuchst zu arbeiten, das probierst du einmal und dann stirbst du den Heldentod. Also ich habe das einmal probiert. Ich habe damals auf die therapeutische Bank drauf gebrochen. Mein Patient hat mich gefragt, ob alles okay ist. Und ich habe gesagt, ja, ich habe nur Schluck auf.
Hat er dir geglaubt?
Ja, er hat es mir geglaubt. Ich glaube, er hat gedacht, Mann, der Strick, der hat einen Tee gehabt oder was. Ne? Also das ist mega peinlich.
Ach, schön.
Also unterschiedliche Zeitdauer. Dann haben wir praktisch das Winden vor Schmerz. Dann kommt noch ein Faktor hinzu. Eine Migräne ist niemals immer zur gleichen Uhrzeit. Und bei Cluster ist es relativ zur gleichen Uhrzeit. Mhm. Dann ein anderer Faktor ist, Migräne kann, sag ich mal, das ganze Jahr durch ausgelöst werden. Ein Cluster ist hauptsächlich in Frühjahr- und Herbstepisoden. Also wenn ich im Sommer noch nie eine Migräne hatte und im Winter noch nie eine Migräne, spricht das auch gegen die Migräne. Mhm. Das sind so diese klassischen Geschichten. Jetzt kommt eine fiese Geschichte, das muss ich aber auch leider sagen. Es gibt Patienten, die haben beides gleichzeitig und sie switchen. Mhm. Und das macht natürlich die Pathologie noch schwieriger.
Ja. Und die Betroffenen verzweifelter, auch verzweifelter, als wahrscheinlich sowieso schon sind, ne?
Richtig, ja.
Eine andere Frage war eine, die wir wahrscheinlich beide nicht so wirklich beantworten können und auch so ad hoc in einem Podcast nicht beantworten wollen. Und zwar kam die Frage an, jeden Morgen direkt nach dem Aufwachen habe ich für circa eine halbe Stunde Kopfschmerzen. Was könnte das sein?
Das ist natürlich sehr, sehr allgemein.
Ja.
Es gibt aber tatsächlich, gibt so ein paar Klassiker. Wenn ich nach dem Aufstehen Schwierigkeiten habe, Möglichkeit ist, weil mir der Blutdruck absackt, dann wenn ich hochgehe, müssen wir mal Blutdruckkontrollen machen. Es kann aber auch sein, dass der allgemeine Dehydrationszustand ein Problem ist. Je nachdem, wie viel ich nachts schwitze, kann ich natürlich ja auch diese Schwierigkeiten haben. Das sind jetzt so zwei Klassiker. Aber tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, aus der Distanz das zu beurteilen.
Ist es, ja. Also im Zweifelsfall vielleicht.
Vielleicht aus dem biopsychosozialen Modell gesehen, vielleicht will man einfach nicht aus dem Bett, weil nebendran der Partner liegt. Also
auch das. Auch
ich
also,
würde dann nicht raus wollen.
Nee. Aber da auch im Zweifelsfall immer vielleicht mal den Arzt auch dann erstmal drauf gucken.
Definitiv. Lassen, das sollte auf jeden Fall ärztlich abgeklärt werden.
Genau, genau. Dann war noch eine Frage, wie wird eine episodische Migräne chronisch? Hast du eben schon mal angesprochen. Versuch's noch mal irgendwie, ja, kompakt in ein paar Sätze zu packen.
Ja, es gibt verschiedene Migräne-Möglichkeiten. Also, wie gesagt, verschiedene Auslösefaktoren. Und die chronische heißt ja, ich mache etwas die ganze Zeit, was mein Gehirn sagt, finde ich nicht so gut. Mhm. Und die episodische ist wahrscheinlich auch die Form, wo ich das nicht so häufig mache. Und das kann man, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen als gröbere Einteilung machen. Also als Beispiel, wenn ich vielleicht eine Schwierigkeit mit Wein habe und die...
Mit Wein, also dem Getränk mit Wein oder mit Weinen.
Wein, den Getränk.
Ja.
Und je nachdem, welche Saison ist, im Winter trinkt man eher Roten und vielleicht vertrage ich den Roten nicht. Wobei man auch wiederum sagen muss, bei Wein ist nicht nur der Inhalt das Problem, sondern einfach auch der Wasserverlust. Deswegen wird halt in manchen Ländern zum Wein immer eine Flasche Wasser dazugegeben, um diesen Wasserverlust auszugleichen. Weil ich dann sage, nee, ich brauche das, ne, weil ich einfach jetzt Bock nur auf Wein habe und nicht meine Ressourcen der Niere mit Wasser verschwenden möchte, kann das natürlich auch zum Problem werden. Und da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Entscheidend ist für Migräne immer das vegetative Nervensystem. Wenn es im Vorfeld hochgefahren ist durch Stress, weil ich mir nicht die nötige Zeit für mich selber nehme oder ich Stressoren habe oder Energieräuber, Glaubenssätze, die mich hochfahren, dann wird die Migräne häufiger kommen. Ich habe dazu selber einen ganz interessanten Fakt erlebt. Ich habe seit Jahren Schwierigkeiten mit Laktose und ist tatsächlich auch bei mir ein bekannter Migräne-Trigger. Wo ich in Ägypten war, tatsächlich, war es so, dass für mich das völlig aus dem Gehirn war. Ich habe dieses tolle Buffet in dem Hotel gesehen und ich fand die arabische Ernährung sehr, sehr interessant, sehr viel mit Milch. Und irgendwie war aus meinem Gehirn, ich habe gar keine Laktose. Und ich habe jeden Morgen wie ein Geisteskranker mir ewig Milchspeisen reingefahren mit Milchkaffee und noch hier Milch dazu und da. Und am Tag 3, 4 passierte Folgendes. Ich bekam Durchfall des Todes. Und mir wurde ja im Vorfeld auch schon, bevor ich darüber gereist bin, von vielen auch schon vielen Nocebos gesehen, wo man gesagt hat, gehen Sie nicht rüber. Da drüben sind nur Terroristen. Gehen Sie nicht rüber. Da drüben holen sich zig Darmkeime. Gehen Sie nicht rüber. Sie können sterben. Und ich habe da echt gedacht, also will ich das wirklich hören? Und während ich diese Krämpfe hatte und wirklich mich zu Tode gequält habe, kamen natürlich dann meine Gedanken hinzu. Ich habe dann gedacht, ich habe einen Bandwurm, der mit seinem Pyramidenkopf sich durch meinen Darm wälzt. Und ich habe aufstoßen müssen ohne Ende, ich habe brechen müssen. Und an Tag 5, ich konnte gar nichts mehr essen, ist mir auf einmal gekommen, Mensch, Streeck, du hast ja unheimlich viel Milch zu dir genommen. Und da kam für mich auch so der Aha-Effekt, in Deutschland hätte ich Migräne bekommen. Und ich habe sie nicht bekommen. Und das war für mich ein Phänomen. Anderes Land, andere Sitten, keine Ahnung. Also war für mich mega interessant. Vielleicht, weil die Milch anders ist, de facto kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, wenn ich es hier mache, ist sehr wahrscheinlich, dass ich eine Migräne bekomme.
Okay. Und keinen Durchfall.
Ja, das ist auch das Interessante. Also andere Reaktion auf eine Problematik. Ich sag nur Mettwurst.
Ja, so ist es. Schön. Hast du auch noch Fragen geschickt bekommen? Weil du hattest es ja auch in deinen Status gepostet oder in deinen Stories bei Instagram reingepostet.
Tatsächlich habe ich keine bekommen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute sich nicht trauen, mich zu fragen. Manche heben mich dann mal so ein bisschen gottesgleich als Experte hin. Und ich freue mich natürlich, wenn ich da helfen kann. Ich merke aber auch, dass da die Leute vorsichtiger geworden sind die letzten Jahre und mir irgendwas Größeres sehen. Und so, ach Gott, den will ich nicht stören, weil der hat genug zu tun. Ich meine, klar habe ich ja auch, aber es heißt ja nicht, dass ich da irgendwo unerreichbar für die Leute bin. Das ist doch Quatsch. Und leider habe ich da nichts bekommen. Aber ich.
Okay. So. Dann frage ich dich einfach mal noch was.
Gerne.
Du hast auch mal einen kleinen Beitrag darüber gebracht, Schmerzen mit einer Handy-App zu behandeln. Was ist da dran und um was geht's da genau?
Ja, das kommt aus dem Bereich des Created Motor Imaging. Also das ist eine, ich sag mal, neuere Variante der Schmerztherapie. Teile der Schmerztherapie sind bekannt schon bei uns seit Jahren, sprich mit Spiegeltherapie oder Vorstellung, Kognition. Andere Interventionen mit Yoga, die arbeiten schon seit Jahren damit. Man hat es dann über das Created Motor Imaging nur, ich sag mal, in die wissenschaftlichen Ebene gehoben. Das heißt, wir haben sogenannte Neuronen, Spiegelneuronen, mit denen wir unser Gehirn, sag ich mal, casual gesagt, austricksen. Und es gibt dann bei Extremitäten gibt es eine schöne App, die, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, weil es gibt da nicht so viel.
Ja, darfst du nennen. Ansonsten nenne ich sie. Also ich arbeite auch damit.
Also das ist diese Orientate-Free-App oder Orientate-Pain Management. Und ich nutze die tatsächlich für viele, viele, viele Dinge. Also nach frischen OPs empfinde ich diese App als genial, weil sie diese malative Schonhaltung mir wegnimmt und ich relativ schnell in die aktive Form komme. Also im Prinzip macht sie das, was ich vielleicht früher mit manuellen Techniken gemacht habe.
Ja.
Und nur, dass die Zeit noch schneller ist.
Ja. Ja, auch bei chronisch regionalen Schmerzsyndromen funktioniert das auch sehr gut übrigens.
Richtig. Also die App macht ja folgendes. Ich bekomme Bilder, deswegen Motor Imaging. Und diese Bilder, die ich sehe, versucht mein Gehirn zu überprüfen. Das heißt, ich muss auf dieser App diese Bilder, die ich sehe, beurteilen, ob es die linke Seite ist oder die rechte. Also ist der linke Fuß oder der rechte Fuß oder die linke Hand oder der rechte Hand.
Der rechte Hand, genau. Es sind Hände und Füße, die in verschiedenen, der rechte Hand. Es sind verschiedene Bilder von Händen und Füßen, rechts oder links, in verschiedenen Positionen auch mit verschiedenen, in verschiedenen Kontexten. Dann hat die Hand mal eine Uhr am Arm oder die Fingernägel sind lackiert. Also es sind ganz unterschiedliche Bilder und man kann sich diese App runterladen. Die kostet auch nichts. Ich arbeite oder setze die ganz oft bei Patienten mit einem chronisch regionalen Schmerzsyndrom ein. Und es ist also sehr, sehr verblüffend, ne? Erklär du noch mal gerade kurz, wie das funktioniert.
Also diese App nutzt, ich sag mal, bei Extremitäten oder nutzt man gerne bei Extremitätenbeschwerden. Und es wird Folgendes propagiert, dass jedes Mal, wenn ich so ein Bild sehe, versucht das Gehirn sich damit zu identifizieren und überprüft dann praktisch meine eigene Extremität. Dadurch kommt zu einer Veränderung der Muskelspannung, einer Veränderung der Information und einer Veränderung der Durchblutung, was erstaunlich ist. Und das ist eigentlich dieser positive Effekt und gleichzeitig wird mein Warnungssystem runtergefahren, weil das Gehirn überprüft, okay, die linke Hand steht so und so und kriegt aber auch den Input, nee, die Hand macht gar nichts. Und das ist dann diese, ich sag mal, Zauberwirkung, wo man dann denkt, Menschenskind, jetzt ist der Patient da am Arm doch beweglicher oder hat auch weniger Schmerzen. Es gibt natürlich aber auch mehrere Aspekte, wie man das dann weiter trainieren kann, Richtung Rücken, Richtung Kopfschmerz. Ich nehme dann eine weitere Stufe, die Spiegeltherapie, wo man halt hinter dem Spiegel im Rahmen von Schmerzen etwas anderes macht, wie vorm Spiegel. Also man sollte nicht unbedingt das Gleiche machen, weil dann nur der Ist-Zustand abgerufen wird. Wenn ich hinter dem Spiegel das Gleiche mache, habe ich keine Veränderung. Mache ich was Unterschiedliches, wird auch wieder diese, ich sag mal, Verknüpfung im Gehirn unterbrochen. Und da gibt es auch wieder, weil wir ja natürlich einen multifunktionellen Podcast hier haben, kann man natürlich auch gleich mal wieder eine Übung machen für zu Hause. Man dreht einfach mal den Kopf nach links und nach rechts und merkt vielleicht, dass man ein bisschen eingeschränkt ist. Jetzt geht man vor dem Spiegel und schaut genau in den Spiegel, lässt seinen Kopf gerade stehen und bewegt einfach den Unterkörper zur Gegenseite. Das heißt also, mein Kopf schaut die ganze Zeit in den Spiegel, während ich mich mit leichten, tapsigen Schritten nach links drehe, komplett mit den Schultern und nach rechts drehe. Und das Erstaunliche ist, wenn ich vorher zu einer Seite bei der normalen Drehung eingeschränkt bin, funktioniert es vom Spiegel so, dass ich von der Mobilität doch weiterkomme. Und das ist auch so eine Funktion von diesem Graded Motor Imaging. So kann ich eine Einschränkung per Spiegel beeinflussen. Okay. Gibt natürlich krassere Sachen noch.
Ja. Nenn mal ein Beispiel so aus der Migränetherapie.
Migränetherapie, es kommt ein bisschen drauf an, welche Migräne. Ich sag mal, meine Lieblingsmigräne ist tatsächlich diese klassische Wochenendmigräne, weil ich als Therapeut tatsächlich nicht so viel machen muss. Also das ist eine reine vegetative Form. Der Betroffene oder die Betroffene sind unter der Woche so unter Stress, fahren sich nicht runter Und wenn es jetzt zur Pause kommt, falle ich dermaßen in ein, ich sag mal, dämpfendes Loch, dass mein Gehirn zu mir sagt, du Trottel, warum machst du das nicht schon die ganze Woche über? Mhm. Wenn ich bei diesen Patienten einfach nur den Lifestyle ändern, indem ich zweimal die Woche dämpfende Interventionen wähle, sprich Yoga oder irgendwas, Fitness oder Ausdauerlaufen.
Oder meinen Podcast hören und ab und zu an den Meditationen teilnehmen, die ich da schon als Folgen eingesprochen habe.
Definitiv und wichtig auch deinen Podcast abonnieren, das ist so wichtig. Ja. Und wichtig auch meine Seite abonnieren, das bringt definitiv. Auf jeden Fall auf der verschiedenen Karma-Ebene.
Das bringt, genau. Ja, also wirklich, ja, genau.
Also das ist tatsächlich
einfach
die einfachste
einen
Form.
Faktor im Lifestyle zu ändern, genau, das wird, ja.
Das, ansonsten das für Migräne, beste Tipp, geordneten Alltag. Schauen, dass man in der Lage ist, sich selber zu dämpfen durch ein gewisses Hobby. Also bei mir tatsächlich, und jetzt kommt eigentlich der geheime Zaubertrick, also wie in so einem gewissen, wie dieser Magier mit der Maske, der da die Tricks verrät von anderen, mache ich das jetzt mal mit mir. Für mich ist die größte Dämpfung tatsächlich meine Instagram- und Facebook-Seite, weil ich mir da häufig die Sorgen runterschreibe, die ich erlebe in der Praxis. Also im Prinzip ist da alles, ich sag mal, zu 98% real und sind Sachen, wo mich extrem belasten und beschäftigen, wo mich wahnsinnig machen. Und ich habe da für mich ein Ventil gefunden und das dämpft mich extrem. Ich merke, seitdem ich diese Seite habe, tue ich A, was Gutes und mir geht es auch besser. Und man muss halt für sich das finden, das Ventil. Ist es Malen, ist es sowas, ist es Volksmusik oder keine Ahnung.
Ja. Kann total unterschiedlich sein. Ne? Wichtig ist, dass es Spaß macht, dass es tatsächlich dann ein Ventil ist und dass es irgendwie auch in den Alltag passt, dass man es auch wirklich ganz realistisch auch regelmäßig und langfristig auch so durchziehen kann. Ne?
Also können wir nochmal zusammenfassen. Mehrere interessante und wichtige Punkte bei Migräne sind: eins, mein Lifestyle spielt eine Rolle. Weil je mehr ich es schaffe, das vegetative System in geordneter, Reihenfolge zu halten, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich eine Migräne bekomme. Dann kommt hinzu, was ich für mich dann auch mache. Aktiv, passiv. Vielleicht meine Ernährung kann auch noch eine Rolle spielen, muss es aber nicht unbedingt. Und dann habe ich schon mal wichtige Dinge getan, die Wahrscheinlichkeit einer Migräne reduzieren. Jetzt natürlich die Frage, ich weiß nicht, hast du in dem Podcast auch schon mal das vegetative System besprochen?
Also wir reden ja die ganze Zeit. Ich habe das in der allerersten Folge habe ich drüber gesprochen, da ging es aber mehr so um das Thema Stress und Schmerzen und Stress und Beschwerden. Da habe ich das Thema vegetatives Nervensystem angesprochen, ja.
Wenn du magst, können wir das vielleicht nochmal durchsprechen, weil ich glaube, das ist was tatsächlich viele Leute betrifft und wo man, ich sag mal, sich wiedererkennt.
Definitiv, ja.
Also wir haben ja mehrere Nervensysteme im Körper. Einmal zentral das Gehirn, hat man nicht. No brain, no pain.
No pain.
Genau. Dann haben wir periphere Strukturen, also periphere Nerven. Das kennen wir, wenn es mir mal ins Bein zieht oder an den Arm. Und wir haben natürlich das vegetative System, was sich aufteilt in Sympathikus und Parasympathikus. Das vegetative System ist im Prinzip da für Notsituationen oder kurze stressige Momente. Es ist aber nicht für einen Dauergebrauch gedacht. Jetzt passiert Folgendes. Wir nehmen mal an, ihr hört jetzt gerade diesen Podcast. Und hinter euch geht eine Tür auf und da steht ein sehr, sehr bärtiger Mensch von der letzten Episode, den wir auch schon erwähnt hatten, und der schreit hysterisch durch den Raum. Und ihr denkt euch, oh, je. Und ihr seht noch, dass er ein Messer in der Hand hat, eine Handgranate und eine Panzerfaust. So, in dem Moment habt ihr mehrere Möglichkeiten. Also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass ihr dann aufsteht und geht zum Hinten und sagt, entschuldigen Sie, ich glaube, wir müssen das mal diskutieren. Ich bin der anderer Meinung. Also in dem Fall wird eher der Instinkt entscheiden und es passieren drei Möglichkeiten, wie ich instinktiv reagiere. Möglichkeit 1, ich springe hoch, mache einen Kung-Fu-Kick und drehe den Menschen um. Möglichkeit 2, ich ziehe einfach meine FFP2-Maske höher und hoffe, dass er mich nicht sieht. Möglichkeit 3, ich renne einfach aus dem Raum raus. Aber es sind instinktive Prozesse, die ich nicht unbedingt steuern kann. Entscheidend ist, bei allen diesen drei Prozessen wird meine Nackenmuskulatur anspannen. Das heißt, wenn ich chronisch Nackenverspannung habe, befinde ich mich im vegetativen Schutzmodus. Also ich versuche mich vor irgendwas zu beschützen. Warum? Das kann man aus der Distanz schlecht sagen, aber das Gehirn versucht jedenfalls zu schützen. Deswegen bringt es auch nichts, wenn ich da andauernd massiere. Ich sollte mich eher mal fragen, warum mein Gehirn mich immer wieder in diesen Schutzmodus bringt. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Symptome, die dieses Vegetative mir auch zeigen. Das heißt erstmal, ich kriege Pickel, obwohl ich über 20 bin. Das ist natürlich sehr unangenehm. Gerade für Frauen, habe ich gehört. Aber auch für Männer so.
Pickel sind nie angenehm.
Eben. Man bezeichnet auch das als, das finde ich das Wort so schrecklich, Hautunreinheiten. Fällt mir gerade noch eine kleine Anekdote, bevor wir da wieder zurückkommen. Mir hat ein Patient erst ein Wort gesagt und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, das ist ein Wort, was ich nicht kenne. Bis ich erstmal das gerafft habe. Ich hatte einen Patient, der, ich weiß nicht, ob er russisch war oder kroatisch, ich kann es nicht mehr zuordnen. Jedenfalls hat er einen diskreten Dialekt gehabt. Und er hat zu mir gesagt, das Wort Kopsmirzdobliti. Und ich habe das erst nicht verstanden, weil ich ja selber ein bisschen, ich habe ja einen Hörfehler tatsächlich. Oder ein Hördefekt oder habe ein Handicap im Hören. Und ich habe es nicht verstanden. Ich so, wie bitte? Und er, Kopfschmerztabletti. Und ich dachte, was ist denn das? Sag ich, kenne ich nicht. Bis ich verstanden habe, Kopfschmerztablette. Aber Kopfschmerztabletti. Ja, fand ich sehr witzig. Hat aber mein vegetatives System hochgefahren, weil ich mich danach sehr geschämt habe. Okay, also machen wir weiter. Also wir haben Pickel, obwohl wir über 20 sind. Hinzu kommt, dass wir extrem auf Wärme stehen, weil Wärme dämpft uns und wir fahren dann runter. Deswegen morgens unter die Dusche, 4000 Grad über den Rücken, keine Verbrennung, aber wenn wir im Oberkörper zurückgehen und es kommt auf den frontalen Bereich oder den vorderen Bereich, kann man danach wahrscheinlich die Haut per Transplantation wieder ranmachen lassen. Also sehr, sehr heiß über den Rücken, dämpft extrem. Hinzu kommt, dass man metaphernhaft auch dünnhäutiger wird. Das heißt, ich kriege schneller Schmerzen. Ich werde schneller schmerzhaft reagieren. Mein Warnsystem ist ja an. Ich bin ja im Überlebenskampf. Aber auch meine Laune ist schlechter. Wenn es dann heißt, Schatz, könntest du eigentlich Halliklappe? Wow. Also, ja. Kennt, glaube ich, jeder, wenn er vegetativ hochgefahren ist.
Auf jeden Fall.
Dann kommt noch hinzu, dass ich dann nachts zwischen 2 und 4 immer wieder aufwache, weil das die Zeit ist, wo mein Gehirn gewisse Dinge verarbeitet. Also das heißt auch, wenn ihr jetzt den Podcast hört, heute Nacht zwischen 2 und 4 müsst ihr dieses Gesabbel von mir und Tine erstmal verarbeiten. Und wenn das für euch ein Problem darstellt, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich aufwachen, werdet entweder am Kühlschrank gehen, was futtern oder euch kurz bewegen. Und dann wieder weiterschlafen. Also das heißt, ihr habt uns nicht nur auf den Ohren, sondern auch in der Seele. Und es tut mir natürlich jetzt schon mal leid. die nächste Problematik oder nächste Effekt, wo dabei ist, ich kann natürlich mit Magen Schwierigkeiten bekommen, weil ich ja im Kampf bin. Ich habe auch keine Zeit zum Essen. Dementsprechend kann es natürlich zu Magenbeschwerden führen. Und auch hinsichtlich dessen, und jetzt kommen wir wieder auf die Migräne, was manchen bekannt vorkommt, ich werde lichtempfindlicher. Das heißt, wenn ihr jetzt extrem vegetativ seid, könnt ihr die Sonneneinstrahlung überhaupt nicht ab. Diesen Effekt kennen auch manche, wenn die abends im Auto fahren, es regnet und die Scheinwerfer von dem entgegenkommenden Auto wirken so, als wären das Fernlicht an. Das ist aber in meisten Fällen eben nicht so. Man fragt auch einen Partner, könntest du, man sagt so, du, guck mal, der hat Fernlicht an. Und der Partner sagt, Nee, das stimmt nicht. Oder er ist auch vegetativ getriggert und sagt, halt die Klappe. Kommt drauf an. Dann hat man noch andere Symptome, wie zum Beispiel, dass man versucht zu brechen. Also man merkt, man muss mehr schlucken und der Gegenspieler liegt halt im Kehlkopf. Und deswegen lohnt es sich natürlich als Migränepatient zu brechen, weil ich dann schneller dämpfen kann, auch wenn es eklig ist. Hm. Wenn mir das Brechen nichts hilft, dann sollte ich natürlich auch nochmal überprüfen, woran das liegt. Habe ich noch andere Symptomatiken dabei? Aber tatsächlich ist es so, dass Brechen bei Migräne das vegetative System dämpft. Hm. Und der letzte Punkt dazu, und dann haben wir das auch durchgequatscht, ich bin mittags natürlich dann immer müder. Also zwischen 2 und 4 mittags, gerade nach Mittagessen könnte ich dann schlafen und dann will der Körper mich dämpfen, diese praktisch Dämpfung runterfahren. Mhm. Und je krasser dieses System ist, wird es natürlich auch zur Gefahr für mich, weil ich natürlich in Burnout rutschen kann. Das heißt, ich werde über Tag immer müder, nachts immer wacher. Mhm. Und das ist so, ich sag mal, die Definition von Burnout, ein entgleistes vegetatives System. Manche verwechseln das gerne mit einer Fatigue, aber ich will mal sagen, Fatigue ist ein vegetativer Tourette. Den kann man überhaupt nicht so richtig zuordnen, wogegen jetzt ein Burnout eher ein entgleistes System ist, was einfach von der Zeitzone verschoben ist. Jetlag.
Ja. Das fasst es ganz gut zusammen, Jesko.
Ja, habe ich mir das auch gedacht.
Das war super, super interessant und ich bin ganz, ganz sicher, dass die Hörerinnen und Hörer hier ganz viel rausziehen können. Wenn die noch ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren möchten, wo finden die denn was über dich?
Zu Kopfschmerz, gut, ich halte ja für Therapeutenkurse, wobei ich jetzt auch so ein bisschen gucken will, dass ich für die normalen Sterblichen, also im Prinzip nicht Therapeuten, sondern einfach Betroffene, da auch noch was mache. Da bin ich ein bisschen noch dran, aber es ist noch nicht so gesichert. Ansonsten findet ihr mich unter Facebook, Jesko Streeck, aber bitte, wenn es geht, auf der, ich sag mal, klassischen Fanseite, wie man das nennt, anschreiben, weil ich da ein bisschen mehr den Überblick habe. Und auf Instagram bin ich natürlich auch vertreten oder auch, wie manche sagen, aus dem Neudeutschen auf Twitter, andere würden Twitter sagen.
Twitter,
kennst du nicht?
Nee. Nie gehört.
Ich habe mal einen Freund gehabt, der war in Amerika und der wollte unbedingt sogenannte Kinder-Schokolade. Und das fand ich eigentlich ziemlich lustig.
Kinder-Schokolade. So ist es mit Twitter, okay. Also, Facebook, Instagram, Twitter, Jesko Streeck.
Genau, auf YouTube sind auch so ein paar Sachen raus, wobei ich da mal so ein bisschen gucken muss wegen den Rechten. Kann man nicht so viel musikalisch machen. Das ist bei Facebook noch nicht so eng. Da kann man durch gewisse Tricks diverse Rechtsgeschichten umgehen, weil natürlich das natürlich so ein bisschen untermalen möchte und in der Aufklärung. Aber ich denke, da hat man relativ viel Input, was ich da schon raushau. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon in der letzten Episode, glaube ich, habe ich gesagt, dass ich jetzt bei Streeck dich mal wieder die... Nee, hatte ich gar nicht. Was erzähle ich denn?
Nee, hast du nicht gesagt. Wir haben nur Streeck dich mal wieder erwähnt, aber gar nicht drüber gesprochen.
Ja, also unter den Hashtag Streeck dich mal wieder. Also Hashtag ist die, wie manche sagen, Jägerzaun oder Rautenzaun. Oder auf der Telefontastatur unten rechts dieses Kreuz.
Ich glaube, Jesko, mittlerweile weiß jeder, was ein Hashtag ist. Oder?
Es gibt immer noch Leute, die wissen, was ein Hashtag ist. Ihr gebt praktisch auf Google oder allgemein in irgendeinem sozialen Medium diese Raute ein und gebt ein Streeck dich mal wieder. Also nicht Streck, sondern mit Doppel-E-C-K. Und ihr findet dann sehr, sehr viele Beiträge, wo ich dann immer wieder so Infos raushaue und das unter einem humoristischen Kontext, einfach um zu informieren und weil ich auch ein bisschen hoffe, dass ich in Deutschland was von der Entwicklung der Medizin macht, weil tatsächlich im Ausland man deutlich weiter ist und wir anscheinend irgendwie so aus dem Bauchgefühl ab dem Jahr 2000 stehen geblieben sind.
Definitiv, und ja.
da findet ihr einiges und könnt mich auch gerne anfunken. Und ich bin jetzt gerade bei Streck dich mal wieder, habe ich jetzt bald die zweite Staffel durch. Also ich habe mich sehr dem Begriff Wer heilt, hat Recht angenommen. Da kommt jetzt bald der Abschluss.
Stimmt, sehr, sehr schöne Memes dabei, ja.
Da war, aber auch ich habe sehr viel Kritik bekommen, aber ich kann damit mittlerweile ganz gut umgehen.
Okay, muss man auch. Ja.
Eben, man darf dann nicht alles persönlich nehmen.
So. Ja,
und ich muss sagen, tatsächlich mittlerweile freue ich mich über sehr, sehr herbe Kritik, weil tatsächlich da auch in der herbsten Kritik irgendwo was dabei ist, wo man sich nachdenkt und denkt so, naja, so ganz unrecht hat er auch nicht.
Ja, du kannst ja dann auch, also solange das ja dann zu einem Austausch beiträgt, das ist doch super.
Ja, definitiv. Und jetzt, wenn die Episode fertig ist, denke ich, kommt die nächste Staffel und ich baue das dann immer in so Staffeln auf und mache dann auch daraus einen Abschluss. Also Ende des Jahres ist dann definitiv Staffel 2 fertig. Ab nächstes Jahr geht Staffel 3 los.
Super,
da habe ich auch schon einiges geplant.
Sehr cool. Ja. Und wo findet man dich denn? Also in physischer Form?
In physischer Form? Also ich habe arbeite in der Praxis in Bobenheim-Roxheim. Das ist ein kleines gallisches Dorf zwischen dem bekannten Dreieck Rheinland-Pfalz, Mannheim und Hessen. Das ist ein kleines Dorf zwischen Worms und Frankenthal. Da arbeite ich morgens um 5:20 bis spät. Wobei ich habe mich ein bisschen reduziert, weil ich bin in so einem Alter, als alter Cis-Mann, da kann man immer so liefern. Da muss man ein bisschen auf sich aufpassen.
Das ist
weil
sehr
sonst
gut
das vegetative sein. System so hoch geht.
So ist es. Sonst musst du morgens zu lange heiß duschen.
Eben. Ja. Ne? Oder
ja.
ja, egal.
Genau. Okay, lieber Jesko, ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich dafür, dass du hier dein wahnsinniges Wissen geteilt hast mit mir und mit meinen Hörerinnen und Hörern. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir dich hier gehört haben.
Bestimmt nicht. Also ich denke schon, dass wir uns nochmal sehen. Ich hoffe natürlich, dass die Hörer und Hörer gerade das von dir dann natürlich teilen oder auch auf diversen Plattformen anderen Leuten zugänglich machen, wo das Format noch nicht kennen, dass man einfach relativ viele Leute informieren kann und nicht einfach mit Unfug zuballert. Genau. Auch wenn es manchmal bei mir durch den humoristischen Aspekt vielleicht im ersten Moment als Unfug wirken mag, geht es ja tatsächlich wirklich um.
Nennen wir es evidenzbasierten Unfug.
Evidenzbasierten Unfug, das klingt
EBU.
Schon, ja.
EBU.
Kommen,
ist doch wunderbar.
Da kommen die ersten Hassparolen, ja. Ja, ja, die. Wir lernen erstmal das, was ich gelernt habe. Evidenzbasierten Unfug.
Genau.
Da kannst du es mal nachfühlen. Ne, mach du mal dann eine Fortbildung dazu.
Genau. Okay, lieber Jesko, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Du bist gerade in Leer, hast du gesagt, ne?
Genau, ich habe einen Kopfschmerzkurs.
Genau, und dann wünsche ich dir da noch gutes Gelingen, viele liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Und, das muss man sagen, das hat sich auch in den letzten Jahren Gott sei Dank so ein bisschen positiv entwickelt, wo ich zu Beginn so meine Idee hatte, bin ich oft auf die Nase gefallen, weil viele Kollegen gedacht haben, was will denn der Klugscheißer jetzt hier? Mhm. Ich meine, ich führe seit 20 Jahren eine Praxis und mir geht es nicht darum, dass ich mich da irgendwo über die Kollegen drüber hänge, sondern einfach den Kollegen auch andere Wege zeige, wie es leichter geht und wie wir es tatsächlich schaffen, dass der Patient nicht mehr chronisch zu uns kommt. Ich meine, ich habe auch meine Patienten, wo ich diverse Fehler über die Jahre gemacht habe, da möchte ich mich nicht rausnehmen, aber ich versuche in den letzten Jahren wirklich so kurz wie es geht, den Patienten an mich zu binden und freue mich lieber, er kommt nur einmal im Jahr, man sieht sich außerhalb irgendwo und das ist eine Umstrukturierung, die in unserem System stattfindet, die aber auch absolut sinnvoll ist, dass der Patient selber erkennt, dass er ohne Therapeuten viele Dinge kann und dass wir im Prinzip nur dazu da sind, die Physiologie des Betreffenden herzustellen. Und ein schöner Spruch auf dem letzten Kurs in Leipzig war, danke, dass du mir meine letzten 20 Jahre oder 15 Jahre Therapie zerstört hast, aber gleichzeitig mir neue Wege gezeigt hast. Fand ich sehr sympathisch, aber war auch ein sehr, sehr netter Kollege.
Ja, das ist schön. Jesko, ich überlasse dir das Schlusswort für diese Folge. Du darfst loslegen.
Das Schlusswort. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich einige Impulse setzen konnte und hoffe natürlich, dass ich den Erwartungen entsprechen konnte. Falls nicht, sage ich im Vorfeld, es tut mir leid, ich bin auch nur ein Mensch und ich wünsche von Herzen natürlich, dass es all den Hörern dann gut geht und dass sie für sich vielleicht neue Anhaltspunkte für eigene Probleme gefunden haben. Ansonsten freut es mich, wenn ich natürlich auch da Feedback bekomme oder wenn auch dieser Podcast geliked wird, geteilt wird, abonniert und so weiter. Tatsächlich macht es viel aus, weil man dann mehr Möglichkeiten hat auf Reichweite und kann noch mehr Leuten da zu kostenlosen Input helfen. Und das finde ich immer sehr schön. Ja.
Das ist schön. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Jesko.
Gerne.